wie der mächtige Wind, der überall weht, sich immer innerhalb des Himmels befindet, befinden sich alle erschaffene Wesen in mir. Für den gewöhnlichen Menschen ist es praktisch unbegreiflich, wie die gewaltige materielle Schöpfung in Krishna ruhen kann. Hier jedoch gibt Krishna ein Beispiel, das uns zu einem besseren Verständnis verhelfen kann. Der Himmel ist die größte Manifestation, die wir erfassen können. Und in diesem Himmel ist der Wind oder die Luft die größte Manifestation. Die Bewegung der Luft beeinflusst die Bewegung von allem. Doch obwohl der Wind so groß ist, befindet er sich innerhalb des Himmels. Der Wind ist nicht jenseits des Himmels. In ähnlicher Weise existieren all die wunderbaren kosmischen Manifestationen durch den höchsten Willen Gottes. Und sie alle sind diesem höchsten Willen untergeordnet. Wie wir zu sagen pflegen, kann sich nicht einmal ein Grashalm ohne den Willen der höchsten Persönlichkeit Gottes bewegen. Mit anderen Worten, alles bewegt sich nach seinem Willen. Durch seinen Willen wird alles erschaffen, alles erhalten und alles vernichtet. Dennoch ist er von allem unberührt, ebenso wie der Himmel immer von den Bewegungen des Windes unberührt bleibt. In den Upanishaden heißt es, Yat Visha Vata Pavate, der Wind geht aus Furcht vor dem höchsten Herrn. Paitariya Upanishad 2.8.1. In der Brihad Aranyaka Upanishad heißt es, Etasya Va Aksharasya Prashashane Garavi Surya Shandramaso Vidito Tishtata Etasya Va Aksharasya Prashashane Garagi Drava Pritivyo Vidito Tishtata. Auf höchsten Befehl, unter der Oberaufsicht der höchsten Persönlichkeit Gottes, bewegen sich der Mond, die Sonne und die anderen großen Planeten. Ebenso heißt es in der Brahma Samhita. Yashakshayesha Savita Sagahala Grahanam Raja Samasta Suramurti Ashesha Teja Yastya Gaya Brahmati Sambhita Kala Shakro Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. Dies ist eine Beschreibung der Bewegung der Sonne. Es wird gesagt, dass die Sonne als eines der Augen des höchsten Herrn angesehen wird und dass sie über unermessliche Kraft verfügt, um Hitze und Licht zu verbreiten. Dennoch bewegt sie sich gemäß dem Befehl und dem höchsten Willen Govindas in ihrer vorgeschriebenen Bahn. Aus der vedischen Literatur geht also eindeutig hervor, dass die materielle Manifestation, die uns so wunderbar und groß erscheint, unter der vollständigen Herrschaft der höchsten Persönlichkeit Gottes steht. Dies wird in den späteren Versen dieses Kapitels noch ausführlicher erklärt werden. Parashayapabu, jetzt müssen wir noch eine kleine Feinabstimmung machen. Darf ich jetzt fragen, wie es euch jetzt ergeht mit der Übersetzung? I believe that you all can understand what Parashaya said, yes, and the sound is loud enough. Aber wie ist es jetzt mit euch? Lenkt es euch ab oder könnt ihr euch konzentrieren? Bitte? Es lenkt nicht ab. Jörn, wie empfindest du das? Konntest du dich konzentrieren? Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt richtig etabliert, in, ja, also haben wir das jetzt richtig gelesen. Gut, Parashayapu, mach weiter so in dieser Lautstärke. Was it loud enough for all of you? Ja, you could all understand. Was it necessary that he speaks so loud or should he speak a little softer? Is it possible? A little softer? No, you are not really representative. Because you are, there's one Mataji who is, I don't know your name, but could you, was it loud enough, of course, but can he speak a little softer? He must speak so loud so that you hear. Okay, we want everyone to hear. This is good. Schön. Also, entschuldigt bitte, aber ich glaube, das
auch wichtig, wir haben gerade ein bisschen die Übersetzung auf eingestimmt. Balchea, du kannst es ja, diese Feineinstimmung, die wir jetzt gemacht haben, dann weiterreichen an die nächsten Übersetzer. And you who are listening to the translations should tell the translator how loud he needs to speak, so that everyone can hear, because how can we make advancement and our understanding of the philosophy if we cannot understand clearly all what is said during the lectures. Schön, dann wollen wir jetzt zum Thema kommen. Wisse, wie der mächtige Wind, der überall weht, sich immer innerhalb des Himmels befindet, befinden sich alle erschaffenen Wesen in mir. Der Wind mag in Florida wehen, als Tornado oder als Steppenwind durch diese Haare heulen. Er macht als Eiswind die Gletscher der Eisberge im Nord- und Südpol entlang streichen. Das gleich, wo er weht, auch in den höheren Regionen des Universums, also nicht des Universums, sondern unseres Planeten, also oben, er ist immer im Himmel dann enthalten. Er wird die nicht verlassen und plötzlich irgendwo anders hin wehen. Er wird sich in den ihm vorgeschriebenen Grenzen oder ihm vorgeschriebenen Grenzen bewegen. In analoger Weise ist es mit den Lebewesen. Unsere Bewegungen sind niemals außerhalb Krishnas. Wir werden Krishnas Dominion oder Einflussbereich niemals verlassen können, sondern immer mit Krishna zusammen sein und uns immer innerhalb Krishnas bewegen. Das ist ein wichtiges Verständnis, was Sri Krishna in einer anderen Stelle in der Bhagavad Gita erklärt. Er sagt, dass der weise Yogi alle Lebewesen mit ihm verbunden sieht und nie irgendjemand oder irgendetwas von ihm getrennt sieht. Es ist interessant zu verstehen, dass Herr Krishna im vierten Kapitel darüber spricht, wie man die absolute Wahrheit erfahren kann, wie man festes Wissen bekommt. Er spricht davon, man solle eine selbstverständliche Seele als Virtual Meister annehmen und ihm in ergebener Haltung fragen, kennen und ihm dienen. Und dann im darauffolgenden Text erläutert Krishna, was denn das Wissen eigentlich ist, was das Virtual Meister einem vermittelt. Was ist die Essenz, worum geht es denn? Was genau ist, was er einem vermittelt? Und ich möchte euch kurz, weil es so schön ist, im Deutschen, also im Sanskrit erstmal im Deutschen, gerne den Text vorlesen. Yasgyatva napuna moham evam yas yasi pandava jena bhutan yasheshani draksyas yat manyato mali. Wenn du auf diese Weise von einer selbstverwirklichten Seele wirkliches Wissen empfangen hast, wirst du nie wieder in solche Illusionen fallen. Denn durch dieses Wissen wirst du sehen, dass alle Lebewesen nichts anderes als Teile des Höchsten sind, oder mit anderen Worten, dass sie mein sind. Also das spirituelle Wissen, was vermittelt wird, wenn wir uns an die Guru Parampara wenden, ist Wissen über die Natur des Lebewesens eben als ein Teil Krishnas. Die sind einfach immer in Krishna drin. Das ist wichtig für uns zu sehen, wenn wir zum Beispiel auf Sangitan gehen und mit Menschen in Kontakt kommen, die im spirituellen Wissen nicht sogleich aufgeschlossen sind. Es kann sehr leicht vorkommen, dass wir dann in ein Freund- und Feindbewusstsein auf der Straße geraten. Meistens ist, wenn das geschieht, einfach der Enthusiasmus weg. Wir haben heute mit einem Devotee gesprochen über die Kunst des Sankitans. Der Devotee gesagt, es ist manchmal für mich einfach schwierig, enthusiastisch zu bleiben. Ich werde dull, also ein bisschen abgestumpft, das ist klar, weil man immer diese Menschen sieht, die ein materielles Bewusstsein haben. Nur der Sankitan-Devotee muss es lernen, wenn er Literatur verteilt, eine spirituelle Sicht zu entwickeln, die nicht auf Illusion beruht, sondern die darauf beruht, dass man erkennt, dass die Lebewesen nichts weiter sind als Teile Krishnas. Alles verschiedene Teile Krishnas im Körper eines sag mal schneller, eines Südis und eines Nordis und eines Westis und eines Ossis und eines Bankdirektors und eines Schauspielers und so weiter. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man das wirklich auch bewusst übt. Ich hatte von Jayadev kurz eine Geschichte gehört, wie die Devotees Michael Jackson besucht haben. Es ist ein Schlagersänger und ziemlich bekannt. Und er war, der Devotee, der ihn gesehen hatte, war im ersten Augenblick einfach so verwirrt, dass er jetzt vor dem bekannten Schlagersänger steht, dass er überhaupt kein Wort rausgebracht hat, sondern nur eine trockene Kehle hatte. Das kommt vor. Wenn man jemanden auf der körperlichen Ebene sieht, auch hier ist jetzt der bekannte Schlagersänger. Man sieht nicht mehr, dass es eigentlich ein Teil Krishnas ist. Wusstet ihr, dass, bevor man Sannyas annimmt, muss man frei sein von dieser Sicht, jemanden auf der körperlichen Ebene zu sehen? Man muss diese Sicht üben. Könnt ihr euch das vorstellen? Als Prediger merkt man es manchmal, wenn man mit so berühmten Menschen zusammenkommt und dann weiß man ja nicht genau, wie die auf einen reagieren und dann weiß man nicht genau, wie man sich verhalten kann. Und dann schwuppdiwupp ist man schon in der Einstellung, dass man halt denkt, ist ein berühmter Mensch. Und dann ist die spirituelle Sicht an und für sich verloren, weil man die auf der körperlichen Ebene sieht und nicht sieht, dass ein Teil Krishnas ist. So, die Vermittlung oder das, was man zu lernen hat im Krishna-Bewusstsein, ist tatsächlich, jeden als eine spirituelle Seele zu sehen. Wenn man das kann, ist man, hat man die Lehre sozusagen durch den spirituellen Meister verstanden. Und das ist auch, was Arjuna hier lernen soll von Krishna. Krishna sagt Arjuna hier, du wirst nicht mehr in solche Illusionen fallen. Was war Arjunas Illusion? Er war auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. Die Schlachthörner bliesen schon. Und er sah, also zunächst einmal ging er in den Streitwagen und ließ sich zwischen die beiden Armeen fahren und sah dann auf der anderen Seite verwandte, bekannte Sandkastenfreunde wahrscheinlich und so weiter und so fort. Nachbarn, Menschennachbar, also Nachbar. Also das. Und in diesem Augenblick verließ ihn halt aller Mut und aller Enthusiasmus. Und das, oder wollte das verlassen, dieses Schlachtfeld in dem Augenblick. So, das ist, als Krishna sagt dazu, das ist eine Illusion. Also, he wanted to run away, ausbüchsen. Vielleicht im Oxford-Englisch, bitte. So, das war jetzt die Illusion, die Krishna ihm nehmen wollte. Also, das wird hier ja gesagt. Sie auf spirituelle Weise. Das ist eine interessante Lektion, die wir auch im vierten Kanto des Srimad Bhagavatams erteilt bekommen. Und zwar zieht dort Dhruva Maharaj in den Kampf gegen die Yakshas, ein Volk, was in der nördlichen Himalaya-Region angesiedelt war, ungefähr dort, wo heute Tibet liegt. Es ist interessant, dass die Vorväter der Tibetaner als Yakshas in den vedischen Schriften beschrieben werden, nämlich als solche, die der Zauberkraft kundig waren. Dass sich ein bisschen mit Ethnologie, also Völkerkunde, befasst hat, weiß, dass die tieferen Hintergründe der Tibetaner, das wimmelt da von Mystik, tibetanische Mystik, schon mal gehört, wie ihr alle kennt, zumindest Mahadev und ich, wir sind da aus der gleichen Kulturecke ungefähr. Wir kennen das tibetanische Buch der Toten, nicht? Oder Totenbuch. Und das war eine ganz mystische Angelegenheit, dieses Buch. So, das ist jetzt, sind die Vorfahren der Tibetaner. Nun, als die anfangen, gegen Dhruva zu kämpfen,
benutzen sie Zauberkraft und Illusion eigentlich, sodass Dhruva plötzlich sich umringt sah von überdimensionalen Schlangen, nackte Hexen tanzten vor ihm und es regnete Blut und Eide vom Himmel. Es war aber nur illusionär, das war jetzt durch Zauberkraft entstanden. Und Dhruva nun kümmerte sich dann nicht drum, sondern benutzte einen bestimmten Pfeil, der ihm von allein gegeben wurde, der dann all diese Zauberei vertrieb und fing dann ein Schlachten an der Jagdschaft. Also warum? Die hatten seinen Bruder umgebracht, ich glaube, ich habe es eingangs erwähnt, und er wollte sich rächen daran. Das war ein unfairer Kampf und jetzt war Kshatriya da. Nun, als er das nun tat, da kam Swayambhu Manu. Wir hatten heute Morgen von Lila Schirke gehört, dass Dhruva Maharaj einen Großvater hatte. Er wollte ein größeres Königreich als er. Und das war Swayambhu Manu und sagte: Kind, betrachte nicht die Lebewesen entsprechend von Freund und Feindbild. Nur schön für die Friedensbewegung, die wir teilen. Ich habe neulich in einem Kloster darüber gepredigt. Kind, es ist wichtig, dass du mit deiner Sicht auf die spirituelle Ebene kommst und von diesen Freund- und Feindbildern frei wirst. Das hatte Svayambhu Guru Manu gesagt und ihm gesagt, es gibt keine größere Art, den Herrn zu verehren, als eben die Lebewesen auf dieser Ebene zu sehen und ihnen auch so zu begegnen. Ihr seht, es ist praktisch die Instruktion für Sankirtan, wo wir auch üben müssen, die Lebewesen auf der gleichen Ebene zu sehen. Und auch die, wie heißt es, Pandita Samadarshina, jemand, der weise geworden ist, sieht mit gleichen Augen, wen? Ein Hund, so fängt es an, ein Elefanten, eine Kuh, ein Hund, ein Brahmana und ein Hundefresser. Was sieht er da mit gleichen Augen? Ne? Er sieht die spirituelle Seele überall gegenwärtig und auch die Überseele. Im Bhagavatam gibt es sogar die Unterweisung, wir hatten davon gehört, dass der Gelehrte sollte Ehrbietung darbringen, selbst den Pferden, den Kastenlosen, den Kühen und den Eseln. Weil er weiß, dass das Höchste Selbst in ihm weilt. Und da mit dem Höchsten Selbst ist jetzt nicht die Seele gemeint, sondern natürlich die Überseele, die Unterschiede. Gut, das ist ein Punkt, den wir üben können, auch im Tempelleben. Wir haben mit verschiedenen Devotees zu tun und müssen einfach diese spirituelle Sicht versuchen zu kultivieren. Jetzt geht es weiter zu Vers 6. Des Shikshastakams. Ihr wisst, wir sind hier in unserem Seminar und hoffen, das zu Ende zu bringen. Bitte chantet nach mir. Nayanam Galadashru Daraya Übersetzung. Mein lieber Herr, wann werden meine Augen verschönert sein, indem sie sich mit Tränen füllen, die konstant niedergleiten, während ich deinen heiligen Namen chante? Wann wird meine Stimme erzittern und alle Haare auf meinem Körper aufrecht stehen, in transzendentalem Glück, während ich deinen heiligen Namen chante? Das sind also jetzt Symptome der Ekstase, über die gesprochen werden. Dies ist ein Gebet, welches uns befähigen soll, den heiligen Namen des Herrn in ekstatischer Liebe zu chanten. Jemand, der den heiligen Namen chantet, entwickelt nach einer Zeit der Reife Bhava, das heißt Ekstase, sagt Srila Prabhupada, und an dieser Stufe beginnt die Offenbarung Gottes. Die preliminary stage, das ist die Anfangsstufe der Hingabe, wo sich die ursprüngliche Liebe zu Gott zeigt. Nun, heute hatten wir eine interessante Diskussion gehabt mit einem jungen Devotee. Es ging dort um die Frage der Authentizität oder besser in Deutsch Echtheit von spiritueller Verwirklichung. Es ist so, dass man auch dass jeder von uns meistens, bevor er zum Krishna-Bewusstsein gekommen ist, schon eine Art spirituelle Verwirklichung hatte, wo er im Herzen eine Unterweisung erhielt von Krishna, fast wie ein Ruf, ein Drängen, sich mit dem spirituellen Thema zu befassen. Ich kenne jetzt natürlich viele von euch in der Übergangsphase, wo sie vom materiellen ins spirituelle Leben gingen. Und ich mag mich deutlich daran erinnern, dass viele von euch diese Signale im Herzen verspürten, einfach diese, wie soll man sich ausdrücken, dieses ein gewisses Drängen. Man fühlt sich nicht mehr zufrieden mit den materiellen Tätigkeiten, die man bisher, ohne sie zu hinterfragen, ausgeführt hatte. Und fühlt sich dann aber sehr stark gezogen zu Krishna und weiß, Krishna hat jetzt dies und jenes in meinem Leben arrangiert, sodass ich den Weg finde zu ihm, zu seinen Lotusfüßen. Es ist die Überseele im Herzen, die uns Intelligenz gibt und die uns manchmal auch so dirigiert, dass wir durch bestimmte Erfahrungen hindurchgehen. Wir lernen durch Erfahrung am besten und so arrangiert dann die Überseele Situation, dass wir uns plötzlich mit unseren alten Freunden verkrachen und ab da beschließen, kein Whisky mehr zu trinken oder Brandwein. Es geschieht etwas in unserem Herzen. Wir haben plötzlich das Gefühl, die Devotees sind meine wirklichen Freunde. Kennt ihr das? Da bricht so die alten Beziehungen ab und man versteht, die Devotees sind meine wirklichen Freunde. So, in den vorangegangenen Schlokas, fünf Schlokas oder Versen, wurden folgende Themen behandelt. Shraddha, das Vertrauen. Wir hörten im ersten Vers sehr deutliche Beschreibungen, wie schön das Chanten des Hare Krishna Mahamantras ist, dass unser Vertrauen erweckt wird. Wir hörten auch über Sadhu Sangha etwas, nämlich wir hörten über Vergehen und über das Erzvergehen, nämlich ein Vergehen gegen die Devotees zu unternehmen. Wir hörten auch über Nishtha, Stetigkeit, Wohlgeschmack, Ruchi, Ashakti heißt das, Anhaftung an Krishna. Lord Chaitanya sagte, ich wünsche mir nicht Reichtümer, erinnert ihr euch, keine Anhänger und nicht die Tätigkeiten, die in den Veden angepriesen werden. Ich wünsche mir nur hingebungsvoll dies, was so angehaftet ist, sagt, Leben für Leben. Devotional Service Parashaya. In diesem Text nun hören wir jetzt die Stufe der Bhava, die Ekstase. Warum ist das jetzt wichtig? Was ist überhaupt Ekstase? Darf ich das nochmal fragen? Auch mal sehen, ob es jemand gehört hat. Was ist Bhava? Was geschieht da? Ja.
Die ersten Gottesverwirklichungen.
Yes, die richtigen Gottesverwirklichungen. Das wollen wir doch, oder?
Wir
selten sind aber auch da. Oder wollen wir lieber Musik machen, oder eine Frau kriegen, oder viel essen, Oder let me is over here. Pink Krishna, Jungs, already, I'm sorry, sorry. Die Jugend ist noch nicht ganz ausgestorben bei mir, also wir wollen Krishna aber wirklich, das ist doch klar. Muss ja aber manchmal gesagt werden. So, natürlich sind wir nicht Himmelstürmer oder Vaikuntha-Stürmer. Wir verstehen schon, wir müssen erstmal frei von Unreinheiten sein und würdig werden. Aber hier jetzt in dieser Vorlesung wollen wir uns mal mit diesem Thema befassen, was das denn bedeutet. Also, in den Schriften heißt es, dass es wichtig ist, um diese Anhaftung an Krishna zu entwickeln, sodass sich Krishna auch dann offenbart, weil er sieht, wir wollen tatsächlich Krishna, wir sind angehaftet an Krishna. Um das zu entwickeln, ist natürlich große Begierde nötig. Seht mal, eine Sache wird erst dann interessant, wenn wir Begierde empfinden. Angenommen, ich würde jetzt mitten im kalten Winter sagen, Kunja Vihari, du kriegst jetzt ein kaltes Glas mit Wasser. Will dir was Gutes tun? Oh, das ist doch nun wirklich nicht interessant, würdest du sagen. Kaltes Glas mit Wasser, kriege ich vielleicht eine Magenverstimmung und habe dann keinen Appetit mehr. Nicht so würde man reagieren. Wenn ich aber jetzt sagen würde, im Sommer, Kunja Vihari, du hast dich gut gemacht, du kriegst ein Glas mit kaltem Wasser. Dann sagen wir, toll, gut, dann denkt wenigstens noch einer an mich. Nicht so schwitze ich hier so, besonders hier unter dem Direkt, unter unserem Firmament, das kann ja ganz schön heiß hier werden in diesem transzentralen Platz. Ich habe euch vielleicht noch erinnert, wenn es wirklich Berliner Sommer ist, dann geht man am liebsten abends, wenn die Sonne untergegangen ist, hier hin. So, ihr seht, um eine Sache zu wertschätzen, sind bestimmte Umstände schon vonnöten. Sonst sieht man überhaupt nicht die Notwendigkeit dafür. Wenn jetzt jemand sagt, kriegt ein kaltes Glas Wasser, heißes Glas Tee, sieht schon anders aus, würde man da sagen. Nicht so ist es mit Krishna-Bewusstsein auch. Um Krishna-Bewusstsein tatsächlich zu schätzen, müssen wir in die richtige Situation hineinkommen. Das notiert sich jetzt bei Christian. Das war wichtig. Wir müssen uns in die richtige Situation hineingeben. Wir müssen in unserem Leben das so üben, dass unsere Begierde nach Krishna ansteigt, nicht weniger wird. Die Inder, kennt ihr die Inder? Ein typischer Inder, außer unser Krishna-Pater. Die sagen, wenn man anfängt über Krishna zu erzählen, I know Krishna. Das heißt, lass uns über Politik sprechen oder was anderes. Ich weiß schon. Da ist keine Begierde da. Kennt ihr das, diese typischen Inder? All flutschig sind sie, wenn es zu dem Thema kommt. So ist es mit... das ist nicht das Zeichen. Matschita matkata prana bodhayantas parasparam. Die großen Seher, die lieben das immer, sich über Krishna auszutauschen. Die sind immer auf dieser Wellenlänge. Die sind immer im Sommer der Hingabe, wo sie das Glas mit großer Begierde akzeptieren, den nektarhaften Tropf über Krishna. Wir haben das möchte ich hier noch sagen, zu diesem Monat ist ja der Damodar-Monat. An diesem Monat hat Yashoda Krishna gebunden, aber erst nachdem sie längere Zeit unerfolgreich war. Sie musste Seile auf Seile aneinander binden. Aber als Radharani Krishna band mit dem goldenen Seil, beim ersten Versuch war sie erfolgreich. Weil, deshalb heißt, Devotees blühen auf der Begierde. Und Radharani ist halt der höchste Devotee, der überhaupt, also ist die höchste Devotee. Und Krishna ist durch sie verpflichtet, fühlt sich verpflichtet. So, ich möchte euch jetzt eine interessante Offenbarung sagen aus dem Srimad Bhagavatam. Diese Begierde oder diese Bhava-Stufe wird in Srimad Bhagavatam beschrieben und ich möchte sie euch vorlesen. Tad Ashma Saram Hridayam Batedam Yad Griyamanay Harinama Deyay Navikriye Tata Yadavikaro Netre Jalam Gatra Roheshu Harsha. Jenes Herz, that heart, ist zweifellos Stahl umschlossen, steel framed, dass ich trotz konzentrierten Chantens des heiligen Namens des Herrn nicht wandelt, wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare sich sträuben. Da wird also von diesen Symptomen gesprochen, die, nach denen Lord Chaitanya sich sehnt. Er sagt, Tränen sollen aufkommen, die Haare sollen sich sträuben und was haben wir noch? Die Stimme zittert. Das sind diese drei ekstatischen Symptome, über die Lord Chaitanya spricht. Das Bhagavatam sagt eindeutig, wenn die nicht eintreten, dann haben wir ein Herz auf Stahl oder Stahl umschlossen. Wir brauchen eine chirurgische Operation, wo dieses unnatürliche Element Stahl uns aus der Brust rausgebracht wird. Das sind die Worte des Bhagavatams. Das Buch, an das wir glauben. Was sagt ihr nun? Es muss noch was geschehen in unserem Chant. Ne? Es muss noch was geschehen in unserem Chant. So. Ich möchte zum Schluss noch gerne etwas von vorlesen von Srila Prabhupada zu diesem Punkt. Ja. Können die eigentlich noch was aufnehmen? Ja? Könnte ich noch ein bisschen weiter lecturen über das Thema? Es ist nämlich so, es ist noch ein Punkt sehr wichtig, bevor wir zu dem Endpunkt kommen. Nun, Ekstase wird sehr oft falsch verstanden. Wenn wir über Ekstase hören, überkommt uns auch meistens ein Gefühl des Befremdetseins, weil wir damit nichts anfangen können. Geht es euch auch so, wenn ihr jetzt diese Definition hört, Stimme zittert und die Wasser kommt aus den Augen, dann denkt man, oh Gott, das klingt ja wie... Dann sofort... Das ist uns, wir sind befremdet auf den. Geht es euch auch so oder fühlt ihr euch ganz zu Hause mit diesen Beschreibungen? Nö, wir erfahren das selten. Wenn jetzt zum Beispiel morgens Shyamala anfangen würde, mit Tränen der Ekstase zu kommen, würde Nila Shukla nach unten mit ihr und sagen, du bist ein Sahajiya. Wahrscheinlich. Könnte sein, oder? Weiß er nicht jetzt, aber es ist schwierig, in dem Forum was zu sagen zu dem Thema. Oder stellt euch mal vor, Galala Sika würde dich zu Boden und dann würde ich überhaupt nicht mehr runterkommen. Dann würde er sagen, Galala, was hast du dir da reingeschmiert? Wir würden irgendwie wäre das so. Das ist klar, wir können damit nicht umgehen. Wir können damit nicht umgehen. Und es ist tatsächlich so, Vorsicht ist geboten. Es ist tatsächlich Vorsicht geboten an dieser Stelle. In Indien gibt es viele, die diese Ekstase vorspiegeln, die zum Teil kommt, ja, nur eine Show ist. Die können weinen, wie eben ein Schauspieler auf Kommando weinen kann. Ich weiß nicht genau, wie die das machen, aber da gibt es eine Wissenschaft. Oder? Wie geht das? Einfach so reinkommen in die Emotionen. Ne? Sich das vorstellen, oder wie geht das? Ja, kannst du auch Befehl weinen? Also nicht jetzt, aber auf Schauspiel. Könnte gehen, ne? Wenn man reinkommt. Man muss reinkommen. Aber das ist nur so eine falsche Emotion, wo man sich so psychologisch da so auf die Höhe bringt oder auf die Tiefe, je nachdem, wie man das bezeichnet. Oder es ist auch oft durch Drogen induziert sogar, diese ekstatischen Symptome. Oder es ist wie ja, eine physische Sache. Wir waren mal in einer Diskothek, die hieß Ekstase, da waren wir eingeladen in Berlin. Und das war überhaupt nicht ein angenehmer Ort für Brahmacharis. Und wir haben schnell unseren Hare Krishna Mantra gesungen und dann wollten sie uns noch, ihr macht so gut, bleibt hier, trinkt einen Saft, Glas mit Orangensaft, und wir waren nur nicht wie raus hier, zack, dann waren wir schon weg. Das ist einfach nicht, Ekstase. Die Schriften geben unserem befremdlichen Gefühl in gewisser Sinne recht, weil es so viel Einbildung, so viel mentale Schwierigkeiten gibt, so viel Betrügerei sogar in diesen Bereichen, dass hier die Schriften schon sagen, man muss aufpassen. Es gibt insgesamt 8 Symptome der Ekstase. Dass man erstarrt wird, man kann sich nicht weiter bewegen, man schwitzt, kriegt Gänsehaut. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der Gänsehaut kriegt, wenn es mal schön wird im Kirtan oder sich an vergangene Filme erinnert, von Dracula in der Nacht, wenn die Treppen so schön im Berliner Tempel knarren und keiner hochkommt, nicht, dass das Ekstase ist. Horripilating, weiß ich nicht, was es ist, dass sich die Stimme wechselt, dass man anfängt zu zittern, dass man bleich wird, dass man in Ohnmacht fällt und dass man Tränen vergießt. Das sind also 8 Sattvika Bhavas, 8 Symptome der Ekstase. Doch hier kommt es, nur wenn diese hochexaltierte Stufe von Ekstase tatsächlich da ist, das heißt, wenn man durch die anderen Stufen durchgegangen ist und keine unerwünschten Angewohnheiten mehr hat, dann können diese Symptome als echt angesehen werden. Und wenn jemand diese Symptome dann sieht, ist er nicht befremdet, sondern fällt auch in Ekstase. Er wird berührt. Es war so, als Prabhupada hat diese ekstatischen Symptome sehr sorgfältig verborgen, aber manchmal sind sie aus ihm hervorgebrochen. Zum Beispiel, als er Jayarana Madhava sang, da sah er vor dem Auge der Reihe die ganze spirituelle Welt vor sich und hörte auf plötzlich und saß nur da. Und von ihm ging eine Atmosphäre aus. Die war so schön, diese Stimmung, dass jeder berührt war und ein authentisches Erlebnis von Gottesbewusstsein empfand im Herzen. So, das ist was anderes als jetzt diese Show. Nur es heißt, dass bevor diese auftreten, gibt es noch diese Symptome treten auf, wenn es die echten Anzeichen von Bhakti gibt. Und 8 oder 9 innere Symptome von Bhava dort sind. Die müssen erst da sein, diese inneren Symptome. Es ist also nicht eine äußere Sache. Und ich will sie euch ganz kurz vorlesen. 1, Shanti, dass man vergibt und auch nicht gestört ist. Die zweite Symptom ist, dass man frei davon von der Neigung ist, Zeit zu verschwenden. Man will keine Zeit mehr verschwenden im materiellen Leben. Man will immer, das ist die größte Schmerz für solchen Devoti, wenn seine Worte nicht in Krishnas Dienst beschäftigt sind, wenn sein Geist nicht in Krishnas Dienst beschäftigt sind und wenn sein Body, nicht sein Körper, nicht in Krishnas Dienst beschäftigt ist. Ein weiteres inneres Symptom, was diese ist, Loslösung. Dann Mana Shunyata, dass man frei ist vom falschen Prestige, dass man Arshabanda, die starke Überzeugung hat, dass man mit Sicherheit die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes erlangt. Und dann Samut Kanta, unser General, der auf dem Weg hier schon entgegenfiebern, Rohini Sutta Prabhu, der hat eine seiner Schülerin Samut Kanta genannt. Das heißt, der feste Wunsch, den geliebten Herrn zu erlangen. Wie bitte? Firm overall desire to attain one's beloved deity. Das ist eine nächste innere Haltung. Dann Nama Gane Sadaruchi, der große Geschmack am Chanten der heiligen Namen. Dann Tat Gunam Arkyan, dass man angehaftet darin wird, über Krishnas transzendentale Eigenschaften zu sprechen. Und dann Pritita Vasatisthale, dass man eine Anziehung hat, an den Orten zu leben, wo der Herr seine transzendentalen Spiele ausführt. Vrindavan, Mayapur und so weiter. Das sind die neun inneren Symptome, die praktisch erstmal da sind, bevor wirkliche Ekstase auftreten kann. Nicht? Deswegen der Devotee, wir sagen manchmal, ist das nicht Ekstase, Prabhu? Das Prasadam schmeckt ekstatisch heute. Oder der Kirtan war ekstatisch. Kennt ihr das? Sag ich das auch in Berlin? Ja. Das ist gut zu sagen. Wir sollten unsere eigene Vokabeln schöpfen oder unsere neue Sprache brauchen. Machen uns ist das nicht intensiv genug. Das ist schon okay, aber Ekstase ist noch ein bisschen was anderes als ein gut gekochter. Sind wie wundervoll. Und das ist hier, wird hier mal klar. Nun, ihr mögt euch fragen an dieser Stelle, ich fühle mich heute Abend wie 2000 Lichtjahre von zu Hause entfernt. Der Tag war lang, ich bin müde. Liebe zu Gott. Ich wollte was Inspirierendes hören, jetzt habe ich gehört, dass mein Herz von Stahl umschlossen ist. Das ist die Belohnung nach einem ganzen Tag intensiven Service auf der Straße. Das muss man sich nur anhören am Abend. Und wenn man sich in gewisser Weise hoffnungslos oder weit entfernt fühlt von diesen Sachen. Doch, nein! Srila Prabhupada hat im Nektar der Hingabe eine sehr, sehr nice Passage gegeben. Und ich denke, jeder, der es gelesen hat, das ist noch im Unterbewusstsein irgendwo gegenwärtig, weil das, so, das sind, ist ein Vers so intensiv wie Trommeln. So gut. So. In diesem Zusammenhang, ich will es aber nochmal sagen für alle, in diesem Zusammenhang gibt es ein Gebet von Rupa Goswami, in dem Hoffnung zum Ausdruck gegeben wird. Wir müssen Hoffnung haben. Hoffnung. Er sagt, also Rupa Goswami, ich habe keine Liebe zu Krishna, noch habe ich Liebe für die Vorgänge, die nötig sind, um Liebe zu Krishna zu entwickeln. Interessiert mich nicht, das Hören und Chanten. Und der Vorgang von Bhakti Yoga, durch den man immer an Krishna denkt und seine Lotusfüße im Herzen behält, fehlt auch bei mir völlig. Rupa Goswami. So, soweit es jetzt mit philosophischem Wissen steht oder mit frommen Tätigkeiten, ich sehe keine Möglichkeit für mich, solche Aktivitäten auszuführen. Ich sehe keine Möglichkeit. Und was noch dazu kommt und die Sache erschwert, ist, dass ich nicht einmal in einer nicen Familie geboren bin. Meine Eltern waren auch nicht in auf der Stufe von Baba, zu Deutsch gesagt. So treffend gesagt. Deswegen muss ich jetzt einfach zu dir beten, Gopijana Vallabha, Krishna, der Erhalter, Geliebte der Gopi. Ich wünsche mir einfach nur und hoffe irgendwie oder anders, in der Lage zu sein, mich an deine Lotusfüße zu wenden. Und diese Hoffnung bereitet mir Schmerzen, weil ich mich für völlig inkompetent, also unfähig halte, solch ein transzendentales Lebensziel zu erreichen. Prabhupada erläutert. Die Erläuterung von diesem Text ist, dass man unter dem Ashabhanda, das ist eines dieser inneren Symptome, man sollte hoffen, entgegen aller Hoffnung, dass man irgendwie oder anders in der Lage wird, sich an die Lotusfüße des höchsten Herrn zu wenden. So durch diese Hoffnung werden wir es eines Tages schaffen. Das ist das Wunderbare in Lord Chaitanya Mahaprabhus Bewegung, dass er die Hoffnung schon belohnt. Wenn wir einfach hoffen, wenn wir unseren Dienst ausführen in der Hoffnung, Krishna, du weißt, wie ich weiß, dass ich kaum Qualifikation habe, allein hier zu sein in der Gemeinschaft von Vaishnavas, in diesem ekstatischen Tempel zu den Lotusfüßen von Gauditai. Du weißt das. Aber ich bin trotzdem da. Und ich hoffe, dass ich irgendwie oder anders die deine Lotusfüße erreiche. Hare Krishna. Deswegen habe ich hier noch was. Solch ein Devotee betet: Ohne Liebe zu Gott ist mein Leben nutzlos. Deswegen bete ich, dass du mich als dein Diener akzeptierst und mich auszahlst.
That you accept me as your servant and give me the salary of ecstatic love of God. Im Bhagavatam heißt es zu diesem Themenkreis, man sollte es lernen, wie man Gemeinschaft pflegt mit den Geweihten des Herrn, indem man mit ihnen zusammenkommt und die Herrlichkeiten des Herrn chantet. Dieser Vorgang ist sehr reinigend. Während die Devotis somit ihre liebende Freundschaft entwickeln zueinander, fühlen sie gegenseitiges Glück und auch Zufriedenheit. Und indem sie sich gegenseitig ermutigen, sind sie in der Lage, materielle Sinnenbefriedigung aufzugeben, was die Ursache von Leid ist. Und Bhaktivinoda Thakur bringt diesen Vers in unsere Aufmerksamkeit, um uns zu zeigen, wie auch wir von unserer Stufe die Chance haben, auf die Ebene der ekstatischen Liebe zu Gott zu kommen. Er sagt, wir müssen einfach Gemeinschaft pflegen mit den Devotees und uns gegenseitig ermutigen, den Vorgang der Sinnenbefriedigung aufzugeben, Freundschaft miteinander schließen, im Kirtan gemeinsam Glück zu erfahren, und dann geht's schon. Also dann kommt man in die richtige Richtung. Gut, Hare Krishna. Das ist also zu diesem Thema. Wir werden morgen noch einmal eine sehr intensive Vorlesung hören. Morgen kommt eigentlich eigentlich ist jeder Text, wenn man ihn so beleuchtet, fast ein Lieblingstext. Aber dieser mit Trinada Pisunichena, der mit der Demut, das ist sicherlich ein Lieblingstext von uns allen. Und morgen kommt nochmal auch ein sehr wichtiger Text. Ich habe Prabhupada eine Menge zugeschrieben. Ich habe die Zitate alles rausgesucht. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen?
Wenn ich diesen Vers höre, wenn sich das Herz nicht wandelt, wenn man den Heiligen Namen findet, muss es dann umschlossen sein und dann kommt dieser Nachsatz, wenn diese ekstatischen Symptome auch gesehen nicht. Wir haben uns dann aber gefragt.
Wie das zusammengeht. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das gerade. Ich will das jetzt nochmal hier. Versteht ihr die Frage von Gadadha? Jenes Herz, ich lese nochmal vor, ist zweifellos stahlumschlossen, dass sich trotz konzentrierten Schattens des heiligen Namens des Herrn nicht wandelt, wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare strömen. Dann ist doch das Herz schon gewandelt, wenn das eintritt. So nice on the back of here, yeah. Cool. Be possible, you know. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie dieser Text immer wieder gebraucht wird, ist einfach so, dass wenn das nicht eintrifft, dann ist das Herz Stahl umschlossen. So wird der Text immer gebraucht. Wenn du in der Erläuterung liest, ich habe sie jetzt schon dreimal durchgelesen, um diese Frage zu lösen. Die Erläuterung des Textes macht eigentlich klar, dass wenn das nicht auftritt, dass es nicht, das ist denn ein Prakriter Bhakta, nicht ein materialistischer Devotee. So wie das jetzt in der Formulierung dann ist, das kann ich dir jetzt nicht so beantworten. Gut, noch. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich über die, genau über den Kopf von den Zuhörern wegrede. Es ist ein bisschen schwierig, damit direkt was anzufangen. Aber ich glaube, wir könnten direkt anfangen mit den Symptomen, den inneren Symptomen. Und es ist interessant, wenn Srila Prabhupada diese inneren Symptome erklärt er sie so, dass sie für uns auch schon, dass wir schon gemeint sind. Also wir sollen auch die Hoffnung haben, zu Krishna zu kommen. Auch auf unserer Stufe. Wir sollen auch angezogen werden zum heiligen Namen. Auch auf unserer Stufe, obwohl wir noch nicht im Hafen der Baba eingelaufen sind auf unserer spirituellen Reise. Und deswegen macht Bhaktivinoda Thakur diesen Punkt klar. Er sagt, mein Lieber, also wir müssen Gemeinschaft mit Devotis richtig pflegen und Freundschaft bekommen, dann bekommen wir dort hin. Es ist interessant, diese Stufen, weil hingebungsvolles Dienen so kompakt ist, kann man schon die Stufen zeitweise auch erfahren. Nicht zum Beispiel Loslösung erfahren wir ja manchmal, echte Loslösung. Nicht? Ihr kennt das alle sicherlich, wenn ihr euch erinnert an die Zeit, wo ihr dem Krishna-Bewusstsein beigetreten seid. Da habt ihr richtig Loslösung gespürt. Und jetzt natürlich auch, wenn man die Worte über die Straßen geht, man ist eigentlich sehr losgelöst von dem Angebot in den Schaufenstern. Und es hängt nichts damit zu tun, weil man gerade sich nichts kaufen kann und kein Geld in der Tasche hat. Das ist eine echte Loslösung. Tax habe ich gesagt. Und dann vielen Dank. Ich weiß nicht. Gut. Dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Sehe ich das richtig? Irgendwelche Beiträge, Christian?
Sorry.
Ja.
Manchmal ist man in seiner Situation, da denkt man, dass es ist eigentlich hoffnungslos.
Ja.
Dieses Ziel. Stimmt. Wenn man sich so anschaut, welcher Stufe ich finde.
Aber ja.
Im Allgemeinen denkt man, eigentlich ist es ziemlich okay, was man macht.
Im Mahabharata gibt es eine interessante Diskussion. Und da fragt Yudhishthira, was ist größer als die Hoffnung?
taucht das auch in der klassischen Oper auf, in Turandot. Da ist eine interessante Frage, wird da gestellt. Die Turandot ist so eine Killerprinzessin, um es mal so auszudrücken. Und stellt also drei Fragen, und jeder, der diese drei Fragen nicht beantworten kann, also sie stellt diese Frage an Leute, die sie heiraten wollen, der wird also getötet. Und eine der Fragen ist, lautet so: Was stirbt jeden Abend? Was stirbt jeden Abend? Und wacht dann morgens wieder auf? Ja. Wird stärker, wenn die Sonne aufgeht, und stirbt dann aufs Neue jeden Abend. Natürlich schwierig jetzt zu beantworten. Was könnte das sein, Schukabal? Du bist ja sehr, hast eine sehr kreative Fantasie. Soll ich das sagen? Was? Der Schatten stirbt eigentlich. Stirbt in den Abend, ja. Du hättest wahrscheinlich verstanden, aber das ist, das ist aber nicht die Antwort, die sie hören. Wahrscheinlich wäre sie so skurril gewesen. Das stimmt eigentlich. Jeden Abend, es wird stärker über den Tag. Stirbt in den Abend. Naja, mittags wird es aber wieder sehr klein, mal eben. Was Turandot sagt, also was die Antwort ist, ist die Hoffnung. Ich finde persönlich, das greift nicht so. Wenn man morgens keine Bücher verteilt, so um 11 Uhr und nichts verteilt hat, dann ist die Hoffnung auch manchmal weg. Oder? Also zuerst hat Turandot nicht berücksichtigt, die Buchverteilung. Aber es, man kann sich schon vorstellen, also seit jetzt auch morgens, wenn man so aufsteht, angenommen, man muss natürlich ausgeschlafen haben, und wenn man so aufsteht, dann hat man so viel Hoffnung, dann werde ich das noch machen, das noch machen, das noch machen, das noch machen, dann werde ich einen Artikel schreiben, dann werde ich noch zu dem predigen und den Tod total überzeugen, dass er seinen Lebensweg verändern muss. Und dann werde ich noch Telefonate über die ganze Welt führen, das noch arrangieren und ein neues Buch ergattern. Nicht? Und so. Und ja, das ist wieder nicht geklappt. Aber wenn man morgens aufsteht, kennt ihr das? Alles wieder voll da. Also, so, ich kenne das in meinem Leben sehr, sehr deutlich. Ich hätte wahrscheinlich die Frage sogar beantworten können, aber ich wäre natürlich nie in die Situation gekommen, hoffentlich. So. Das ist also die Situation mit der Hoffnung. So, Gadara, das ist deine Frage.
Ich sage nur kurz.
Ja. So, das ist jetzt mit der Hoffnung. Die Hoffnung kommt immer wieder. Man sieht realistisch, man ist eigentlich ein wenig gefallen. Ja? Aber dann morgens wacht wieder die Hoffnung auf und man denkt, alles ist doch schon okay und das wird schon alles werden, was noch nicht okay ist. Die Sache ist, dass es gut, wenn es im spirituellen Leben ist, diese Hoffnung. Man soll niemals sich unterkriegen lassen. Wie sagt Rupa Goswami? 6 Qualitäten. Utsaha nischaya dargat. Enthusiasmus, Ausdauer, Geduld. Tatat kadama pravatana. Sich bemühen nach den Regeln und Regeln, nach dem vorgeschriebenen Vorgang. Sadhu Sangha Sato Vritte Shadil Bhakti Prasidati. Also Gemeinschaft pflegen mit Devotees und Gemeinschaft aufgeben mit Materialisten. Diese 6 sind Prinzipien, die förderlich sind für die Patrick so ein bisschen gewusst dies. Niemals aufgeben. Hoffnung haben. Oder Enthusiasmus sein, ist sehr wichtig. So, wenn du dich nicht unterkriegen lässt, und aber zur gleichen Zeit nicht denken, alles ist okay. Wenn man denkt, alles ist okay, vergeht die Spannkraft in seinem Leben. Da bemüht man sich ja nichts. Denn man hat ja bereits alles. Man bemüht sich nicht mehr. Selbstzufriedenheit, Papa sagt einmal, die Selbstzufriedenheit, das, die Selbstzufriedenheit einer Cockroach, einer, nee, Cockroach ist noch was anderes, die kombiniert, Kakerlake, ja, die Selbstzufriedenheit einer Kakerlake. Die ist zufrieden im Dreck, die Kakerlake. Komm, ich sage, jetzt ein bisschen mehr Zivilisation, bitte schön, du bist im Tempel hier, mein liebe Kakerlake. Es kommt wenigstens aus dem hinter dem Klo hervor und begibt dich, wenn du schon sein musst, dabei Power Party, dann wirst du das sein. Aber die ist selbstzufrieden. Nicht? Das ist nicht gut. Nach der Dusche natürlich. Gut, ich denke, dann haben wir es jetzt erreicht. Das Ende. Hare Krishna. Thank you.